Die ganze Situation am Marktplatz, die haben ungefähr 70 Zeuginnen beobachtet. Und einige davon wurden auch gehört im Prozess. Genau, und es gab grundsätzlich schon bei den ersten Worten, die der Richter jeweils zu Zeugen gesagt hat, also genau, es gab einige, sehr viele Augenzeugen und dann gab es eben auch einige Polizeizeugen. Und schon bei der Anmoderation fing das an mit den einer, der hat halt sehr klar gesagt, naja, sie müssen auf jeden Fall aus ihrem Gedächtnis berichten, sie dürfen nichts dazu dichten, sie dürfen auch keine Fantasie irgendwie, keine Lücken mit Fantasie füllen. Und zu den Polizeizeugen hat er immer nur gesagt, na, sie wissen ja, wie das hier läuft, ihnen muss ich ja nicht so richtig viel erklären. Sie waren ja bestimmt schon öfters Zeugen. Und im Grunde hat er auch, oder war das sehr spürbar, dass auf alles, was die Polizeizeugen gesagt haben, mehr Gewicht gelegt wird, dass denen mehr geglaubt wird. Und es gab aber auch noch einen Unterschied im Umgang mit den Augenzeugen, je nachdem, ob das weiße Zeuginnen waren oder ob das Zeugen waren, genau, nicht weiße Zeugen, BPOC. Da hat er, genau, also nicht weißen Zeugen hat er sehr viel stärker zum Beispiel kleinere Abweichungen vorgehalten zwischen dem, was sie in ihren Ursprungsvernehmungen gesagt hatten und dem, was sie dann jetzt 2 Jahre später im Prozess gesagt haben. Und es ist aber total normal, dass sich Erinnerungen auch ändern und verblassen. Und da war er irgendwie so total offen zu allen anderen, also zu weißen Zeugen und zu Polizeizeugen, wenn sich Erinnerungen irgendwie verändert haben. Aber wenn das irgendwie so eine Detailabweichung gab zwischen, genau, bei nicht weißen Zeuginnen zu dem, was sie früher gesagt hatten und jetzt, dann hat er ihnen das fast vorgehalten und ist irgendwie so ein bisschen lehrerhaft dann auch mit ihnen umgegangen. Genau, das war subtil, aber das war trotzdem sehr stark spürbar.
Die Kriminologin und Juristin Leila Abdulrahman äußerte Zweifel, ob bei einem nicht polizeilichen Angeklagten das geforderte Strafmaß der Staatsanwaltschaft bei einer ähnlich schweren Tat genauso gering ausgefallen wäre. Und sie bewertet das fast schon als einen juristischen Erfolg, dass überhaupt die Rechtswidrigkeit von dem Pfefferspray-Einsatz und den 4 Faustschlägen anerkannt wurde. Es gibt da diese sogenannte Hellfeldquote, nach der 98% von Verfahren gegen Polizeigewalt eingestellt werden. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
Genau, also was wir wissen oder was jetzt tatsächlich sehr speziell war, dass es überhaupt zu einem Prozess gekommen ist in diesem Fall. Normalerweise ist das so und das sagt eben auch diese Zahl von 98%, dass bei angezeigter Polizeigewalt so gut wie immer eingestellt wird. Und das passiert nicht nur, wenn es um Schläge zum Beispiel geht oder um Pfefferspray-Einsätze oder ähnliches, sondern das passiert auch, oder diese Quote ist auch so hoch, wenn es darum geht, tödliche Polizeieinsätze oder tödliche Polizeigewalt zu bewerten. Selbst dann wird meistens innerhalb von wenigen Monaten eingestellt oder eigentlich gar nicht richtig ermittelt.
Auch die sogenannten pöbelnden Schaulustigen, so wie die Polizeibeamten sie nannten, also die Umstehenden wurden diffamiert von der Polizei, von den Augenzeuginnen selber wurden sie als Passantin oder Bürgerin bezeichnet. Das war, ja, also genau, da hat man so ein bisschen den Eindruck, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Klar, Polizeibeamte stehen halt auch öfter vor Gericht, wie du es schon ausgeführt hast. Ihr habt verschiedene, oder auch die Initiative 2. Mai hatte verschiedene Forderungen im Nachgang dieses Prozesses geäußert. Zum Beispiel einen Opferfonds einzurichten, weil das Leid der Angehörigen zum Beispiel auch überhaupt nicht gesehen wurde, weil sie keinerlei Unterstützung hatten bei der Anwaltssuche, bei ihrem Gerichtsprozess, bei vielleicht Ausfällen von Einkommen, wenn man nicht zur Arbeit gehen kann. Auch die Umstehenden haben erzählt, dass sie Schlafstörungen hätten oder teilweise Appetitlosigkeit, nachdem sie diese Polizeigewalt beobachtet haben. Wie sollte denn eine Gesellschaft mit diesen traumatisierenden Erlebnissen, die da ja auch nochmal wiederbelebt wurden, tatsächlich vor Gericht, auch mit Bildern, die gezeigt wurden, wie muss denn eine Gesellschaft mit sowas umgehen?
Ja, das ist eine sehr, sehr große Frage, eigentlich komplett anders als jetzt. Also genau, vielleicht nochmal zu den Angehörigen. Also es gab die Schwester und die Mutter von Ante P., der durch die Polizei eben getötet wurde, waren Nebenklägerinnen in dem Prozess und Also es ist schon als Zuschauerin sehr schwer, da manchmal zuzuhören und sich sozusagen die so sehr, so ein Prozess ist nicht von sehr viel Menschlichkeit geprägt und da ist irgendwie kein Raum für viel Emotionen, für Trauer und dafür sozusagen das Leben oder das verlorene Leben auch irgendwie zu würdigen. Also Ante P. als Mensch kam eigentlich in dem Prozess komplett nicht vor und so irgendwie, wir haben gesagt, der einzige wirklich menschliche Moment war, als die Mutter von Ante P. das Wort ergriffen hat, relativ spät im Prozess und nochmal eben über ihren Sohn gesprochen hat und auch gesagt hat, wie schwer eigentlich für sie das war, jetzt tagelang gegenüber zu sitzen von den zwei Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass ihr Sohn nicht mehr im Leben ist und auch in Situationen zu sehen, dass sie eben, wenn es um wirklich schwierige Details ging von dem Tattag, dass dann die Verteidigung oder auch die Polizisten selbst, die angeklagt waren, da gelächelt haben oder irgendwie super entspannt da rumsaßen, rumgelümmelt haben zum Teil. Genau, das ist so das eine, dass so ein Prozess selbst natürlich nochmal ganz viel Schmerz hochbringt und insbesondere dann, wenn eben wie in diesem Fall hier am Ende gesagt wird, naja, im Grunde ist er nicht gestorben an den Schlägen und an der brutalen Polizeigewalt, die wir da gesehen haben, sondern irgendwie an seinen Vorerkrankungen oder so. Genau, also dass gar nicht anerkannt wird, was eigentlich wirklich passiert ist. Das ist das eine, was total schwer ist. Und dann, genau, die ganzen Umstände drumherum, dass man ja nicht, also man ist ja als Privatperson normalerweise nicht dafür gewappnet, mit sowas umgehen zu müssen. Und genau, da bilden sich langsam Strukturen, aber eben nicht genügend. Und was eben ganz oft passiert, ist, dass Angehörige nicht mehr arbeiten können, weil sie so traumatisiert sind davon, diesen geliebten Menschen verloren zu haben, dass das einfach nicht mehr geht und dann eben selbst auch in ökonomische Probleme fallen. Und genau, und wie gesagt, dass so diese Nebenklage, dass man die stellt und dass man, also kommt drauf an, ob man die Anwälte bezahlen muss oder nicht. In dem Fall jetzt muss das der eine Angeklagte übernehmen, aber das ist nicht von vornherein klar. Also genau, dass es einerseits psychologische Unterstützung gibt, aber eben auch ökonomische und finanzielle Unterstützung. Das ist total wichtig und das ist eigentlich kaum verhandelt, gesellschaftlich und nicht bekannt. Und auch wie traumatisierend und schlimm solche Prozesse zum Teil sind und sein können, gerade für die Angehörigen von verstorbenen Menschen oder von Leuten, die irgendwie Gewalt erfahren haben, das ist auch viel zu wenig besprochen. Und da muss ich eigentlich viel ändern im Umgang mit Gewaltopfern und mit Angehörigen von Gewaltopfern. Mhm.
Ja, der Prozess war geprägt von Rassismus, Ableismus und Klassismus, wie das auch ausgeführt wird von der Initiative 2. Mai. Es wurde teilweise auch den Angehörigen nicht erlaubt, näher am Lautsprecher zu sitzen, obwohl da eine schwerhörige Person dabei war. Dann wurde auch die Art, wie über den Verstorbenen gesprochen wurde, wie du es bereits ausgeführt hast, es wurde so suggeriert mit zwei Gegengutachten, dass er eben an seinen Vorerkrankungen gestorben ist und nicht an dieser Polizeigewalt. Die Ausfälle des Einkommens habe ich bereits erwähnt. Dann wird hier noch erwähnt von der Initiative 2. Mai, die H4-Wache sei eine skandalträchtige und außerdem hätte das Land ja bereits in Bodycams und Überwachungskameras investiert. Da frage ich mich, wenn es diese Videos gibt, wieso mussten dann die Umstehenden filmen und wieso wurde das Videomaterial der Beamtinnen und Beamten und ihr Überwachungsvideos nicht ausgewertet? War das irrelevant?
Tatsächlich gab es, soweit ich weiß, keine Bodycam-Aufnahmen und es gibt ja auf dem Marktplatz aber so eine Videoüberwachung, die wurde schon benutzt. Die war aber so relativ weit weg und da war nicht alles immer gut zu sehen. Also das war schon total wichtig, dass umstehende Zeuginnen gefilmt haben, weil zumindest zwei der Schläge wären sonst nicht gut sichtbar gewesen. Genau, und es ist auch wichtig, dass man sich nicht darauf verlässt, dass der Staat irgendwie eigene Videos davon anfertigt, von der Gewalt, die er ausübt, sondern genau, also die Initiative und aber auch die größere Runde an Prozessbeobachtern, wir sind schon sehr sicher, dass es vielleicht auch nicht zum Prozess gekommen wäre, wenn es nicht die Videos gegeben hätte und dass es super wichtig ist, dass eine eine Zivilgesellschaft auch hinguckt, wenn Polizei Gewalt einsetzt und das auch filmt.
Deswegen verweist auch die Initiative nochmal auf Go Film the Police, eine Anleitung, die Polizei zu filmen in ganz vielen verschiedenen Sprachen und auch eben der Aufruf zu filmen, denn es ist auf jeden Fall erlaubt, Video aufzunehmen ohne Ton, selbst wenn die Polizei auch in diesem Fall natürlich die Umstehenden aufgefordert hat und ihnen sogar gedroht hat mit Folgen und eben sie aufgerufen hat, das Filmen einzustellen. Ja, am 15.03. ist der internationale Tag gegen Polizeigewalt. Da wird es ein Gedenken geben. Wie geht's in dem Fall weiter? Ich meine, das Urteil ist gesprochen, aber es gibt hier noch einige Mankos, die jetzt aufgezeigt wurden.
Genau, also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Ich bin immer aus Köln angereist, also als solidarische Prozessbeobachterin. Deswegen, genau. Es gibt auf jeden Fall diese Kundgebung am 15.03. in Mannheim und auch in vielen anderen Städten, aber in Mannheim ganz speziell in Gedenken an Antje P. Aber auch, es gab ja 3 Polizeitote innerhalb sehr kurzer Zeit in Mannheim, also auch in Gedenken an die beiden anderen. Und genau, ich kann jetzt nicht für die Initiative sprechen, aber ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall weiterarbeiten wird und vor allem auch das Gedenken an Antje P. Weiter organisieren und hochhalten wird und für Veränderungen sich einsetzt im Umgang mit Polizeigewalt, insbesondere in Mannheim, aber auch darüber hinaus in Vernetzung und mit anderen Initiativen.
Und außerdem gibt es ja auch noch die Online-Ausstellung, wie du ausgeführt hast, eben weil Antje P. ja wenig als Mensch, der er war, dass er Queen gerne gehört hat zum Beispiel. Oder seine letzten Worte, ich will einen Richter. Das alles, da gibt es dann so Aquarellzeichnungen auf der Seite der Initiative, so eine kleine Online-Ausstellung über den Menschen Antje P., um ihm zu gedenken. Vielen Dank, Michelle, für diese Einblicke. Möchtest du noch was loswerden? Ausblicke, Perspektiven?
Ja, vielleicht noch mal ein paar Worte zu der solidarischen Prozessbegleitung. Wir waren eine sehr große Gruppe von solidarischen Prozessbegleiterinnen und ich glaube, dass das total wichtig war, einerseits für die Öffentlichkeit, also dass mehr Öffentlichkeit überhaupt teilnahm an dem Prozess, weil sonst wäre das alles voller Polizisten gewesen in dem Prozess. Und insbesondere auch, damit sich eben die Angehörigen, und es waren ja auch ein paar Freunde von Antje P., und insbesondere eine ehemalige Arbeitskollegin immer mit im Raum, die auch Teil der Initiative ist, dass sie sich nicht allein fühlen. Also dass sozusagen auch eine solidarische Unterstützung da ist und dass das auf jeden Fall auch was verändert hat. Und dass Solidarität einfach eine große Kraft besitzt, das wollte ich, glaube ich, zum Ende nochmal sagen.